Rudyard Kipling. Die gespenstische Rikscha. Mögen böse Träume meine Lagerstätte meiden, finstre Mächte mich in Ruhe lassen. Abendhymne. Einige der wenigen Vorzüge, die Indien vor England genießt, bestehen in der Leichtigkeit, mit der man Bekanntschaften schließt. Schon nach fünfjähriger Dienstzeit kennt man 200 bis 300 Zivilpersonen, die Offizierkorps von 10 bis 12 Regimentern und Batterien und etwa 1500 Leute der nicht offiziellen Kaste. Nach 10 Jahren können sich die Bekanntschaften verdoppelt haben, und nach 20 ist einem jeder Engländer im Kaiserreich geläufig, dem Namen nach oder von Angesicht zu Angesicht, und man kann reisen, wohin man will, und die Hotelrechnung schuldig bleiben. Weltenbummler, die die Inanspruchnahme der Gastfreundschaft als ein ihnen zustehendes Recht betrachten, haben, wie ich an mir selbst des Öfteren erfuhr, häufig auch das herzlichste Entgegenkommen schmählich missbraucht. Dennoch stehen jedem nach wie vor alle Türen offen, er sei denn ein Wildschwein oder ein räudiges Schaf. Unsere kleine Welt ist nachsichtig und hilfreich. Vor ungefähr 15 Jahren war ein gewisser Rickett aus Kamartha bei einem Manne namens Polder in Kumaon zu Gast. Er wollte nur 2 Tage bleiben, aber er erkrankte an einem rheumatischen Fieber und 6 Wochen hindurch brachte er Polders Hauswesen in Unordnung, hielt ihn von seiner Arbeit ab und wäre bei einem Haar in Polders Bett gestorben. Polder benahm sich, als wäre er ihm in alle Ewigkeit verpflichtet und schickt noch heute den kleinen Ricketts Jahr für Jahr eine Schachtel Spielzeug zu Weihnachten. Und Ähnliches geschieht überall in Indien. Männer, die sonst nicht mit einer Meinungsäußerung zurückhalten, der oder jener sei ein unfähiger Esel, Frauen, die stets bei der Hand sind, beim Teeklatsch jemandes Charakter anzuschwärzen, sie alle mühen sich ab bis zur Erschöpfung, wenn es gilt, einem Hilfsbedürftigen beizuspringen, zumal wenn er krank ist. Zum Beispiel Hazerley, der Arzt, hatte neben seiner Privatpraxis ein Hospital auf eigene Kosten errichtet. Seine Freunde nannten es eine Gruppe einzeln stehender Schachteln für Unheilbare. Aber in Wirklichkeit war es eine Schirmstätte und ein Zufluchtsort für Leute, deren Kräfte unter dem Klima allzu schwer gelitten hatten. Das Wetter in Indien ist oft unerträglich schwül und, da das Gewicht der täglich zu schleppenden Ziegel kein geringes ist und die einzige Erholung im Tagwerk lediglich darin besteht, Überstunden machen zu dürfen, ohne dafür bezahlt zu werden, so kommt es vor, dass Menschen gelegentlich zusammenbrechen oder im Kopf so wirr werden, wie die Metaphern in diesem Satz. Heatherly ist der liebenswürdigste Arzt, der je gelebt hat. Sein immer sich gleichbleibendes Rezept für alle Kranken lautet: niedrig liegen, langsam gehen, ruhig bleiben. Er behauptet, dass mehr Menschen an Überbürdung stürben, als die Wichtigkeit der Welt rechtfertigen könne. Tatsache ist, dass ein gewisser Pansey, der vor 3 Jahren ihm unter den Händen starb, an Überarbeitung zugrunde ging. Als Autorität ist Heatherly natürlich maßgebend. Und er lacht über meine Ansicht, dass nicht Überbürdung, sondern vielmehr ein Knacks in Panseys Hirn, entstanden durch Eindringen eines Bisschens aus der dunklen Welt, die wahre Todesursache gewesen sei. Pansey starb, so sagt er, lediglich an den Reizerscheinungen, die die Folge eines langen Urlaubs in Indien sind. Ob er sich nun als Schuft gegenüber Mrs. Keith Wessington benommen hat oder nicht, hat damit nichts zu tun. Die Arbeit in der Kadabundi-Ansiedlung hat ihn zermürbt und zum Grübler gemacht, so dass er eine ganz gewöhnliche Wald- und Wiesenliebelei viel zu schwer nahm. Fest steht nur eins: er war mit Miss Mannering verlobt und sie hat später die Verbindung gelöst. Dann traten Fiebererscheinungen bei ihm auf und mit ihnen der ganze Gespensterunsinn. Überanstrengung war die Ursache der Krankheit, verhinderte die Genesung und führte schließlich den Tod herbei. Die Schuld trägt ein System, das einem einzigen Menschen die Arbeit von 2½ aufbürdet. Ich kann Hässerlis Meinung nicht teilen. Ich saß bisweilen bei Pansy, wenn er nichts zu tun hatte und Hässerli bei anderen Patienten weilte. Der Kranke machte mich geradezu toll, wenn er bei solchen Gelegenheiten mit leiser, eintöniger Stimme die Prozession beschrieb, die er an seinem Bett vorüberziehen zu sehen behauptete. Er hatte die Beredsamkeit eines Fieberkranken. Als es ihm später wieder ein wenig besser ging, riet ich ihm, die ganze Geschichte von Anfang bis zu Ende niederzuschreiben. Ich hoffte, es würde sein Gemüt beruhigen, wenn er sie sich vom Halse schriebe. Er fieberte stark, als er sie zu Papier brachte, aber der Kolportagestil, dessen er sich dabei bediente, regte ihn womöglich noch mehr auf. 2 Monate später war er nach Ansicht der Regierung wieder dienstfähig, aber er zog es im letzten Augenblick vor, zu sterben, trotzdem man seiner Arbeitskraft dringend bedurfte, um einer in Verlegenheit geratenen Unterkommission über ein nicht unbedenkliches Defizit hinwegzuhelfen. Bis zum letzten Atemzug schwor er, er würde von einer Hexe geritten. Ich erhielt sein Manuskript, noch ehe er verschied. Es war mit dem Jahresdatum 1885 versehen. Ich gebe es hier wörtlich wieder. Mein Arzt sagte, ich hätte Ruhe und Luftwechsel nötig. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass ich mir beides bald verschaffen werde. Eine Ruhe, die weder der rotberockte Postbote noch der Mittagsgong jemals wieder wird stören können. Und einen Luftwechsel so gründlich, wie mir ihn nicht einmal ein Ozeandampfer ermöglichen könnte, der schnurstracks in die Heimat fährt. Es ist also das Gescheiteste, ich bleibe, wo ich bin, und schlage das Anraten des Arztes, doch nicht immer die ganze Welt ins Vertrauen zu ziehen, in den Wind. Jedermann soll die Ursache meiner Krankheit erfahren und selbst beurteilen, ob es jemals auf dieser Erde einen vom Weibe geborenen Menschen gegeben hat, der so gequält wurde wie ich. Wenn ich hier vielleicht Worte gebrauche, wie sie sonst wohl nur ein zum Tode verurteilter Verbrecher vor seiner Hinrichtung spricht, und meine Geschichte in grässlichen Farben schildere, und so unglaublich sie auch klingen mag, Beachtung verdient sie jedenfalls, so möge man mir verzeihen, dass man mir nicht glauben wird, davon bin ich überzeugt. Hätte doch ich selbst noch vor 2 Monaten einen Menschen für verrückt oder betrunken gehalten, der kühn genug gewesen wäre, mir etwas Ähnliches zu erzählen. Vor 2 Monaten war ich noch der glücklichste Mann in ganz Indien. Heute gibt es keinen unglücklicheren, von Peshawar angefangen bis hinunter zum Meeresstrand. Mein Arzt und ich allein wissen das. Seine Erklärung ist, mein Gehirn, meine Augen und meine Verdauung seien angegriffen und daher meine sich beständig wiederholenden Sinnestäuschungen. Ja, ja, Sinnestäuschungen. Ich schelte ihn einen Narren. Trotzdem wartet er mir immer mit dem gleichen geduldigen Lächeln auf, mit denselben milden, berufsmäßigen Manieren und seinem sorgfältig gekämmten roten Bart, bis er mich schließlich so weit hat, dass ich wirklich glaube, ich sei ein undankbarer, bösartiger Patient. Aber man urteile selbst. Vor 3 Jahren, auf der Rückkehr von einem langen Urlaub, hatte ich das Glück, das Unglück, von Gravesend bis Bombay mit Agnes Keys-Wessington, der Gattin eines Offiziers aus der Umgebung von Bombay, auf demselben Dampfer zu fahren. Es geht niemand etwas an, zu welcher Kategorie von Frauen man sie hätte zählen können. Es genügt, festzustellen, bevor noch unsere Reise zu Ende ging, waren wir beide bis zum Wahnsinn ineinander verliebt. Gott ist mein Zeuge, dass ich das nicht aus Eitelkeit sage. in Liebesangelegenheiten, ist immer ein Teil der Gebende und der andere der Empfangende. Vom ersten Tage unseres unglückseligen Verhältnisses an wusste ich, dass Agnes Leidenschaft stärker und, wenn ich mich so ausdrücken darf, reinerer Empfindung war als die meinige und dass sie völlig unter diesem Banne stand. Ob sich Agnes derselben Erkenntnis bewusst war, weiß ich nicht. Später wurde sie uns beiden bitter klar. Im Frühjahr in Bombay angekommen, ging jedes von uns seiner Wege. Wir sahen einander 3 oder 4 Monate nicht wieder, bis mich mein Urlaub und sie ihre Liebe nach Simla führte. Dort verbrachten wir die Saison zusammen, dort brannte auch das Strohfeuer meiner Leidenschaft, noch ehe das Jahr zu Ende ging, nieder, bis zum letzten Aschenrest. Ich verhehlte es ihr nicht. Ich will mich nicht besser machen, als ich bin. Mrs. Wessington hatte um meinetwillen bereits vieles geopfert und war bereit, alles aufzugeben. Im August 1882 sagte ich ihr offen und brüsk, dass mich ihre Nähe krank mache, dass ich ihrer Gesellschaft müde sei, nicht einmal mehr den Klang ihrer Stimme vertrüge. 99 unter 100 Frauen wären meiner längst überdrüssig geworden, mehr noch als ich ihrer. 75 hätten sich sofort an mir durch öffentliches Kokettieren mit anderen Männern gerächt. Mrs. Wessington war die 100. Weder meine nicht misszuverstehende Abneigung, noch auch die verletzende Rohheit, mit denen ich unsere Begegnungen ausschmückte, machten auf sie irgendwelchen Eindruck. »Jack, mein Liebling«, war ihr ewiger Kuckucksruf, »es ist bestimmt nur ein Missverständnis, ein hässliches Missverständnis. Wir werden eines Tages wieder die besten Freunde sein. Bitte, vergib mir, lieber Jack.« Die ganze Schuld lag auf meiner Seite, und ich wusste es. Dies Bewusstsein verwandelte aber auch mein anfängliches Mitleid mit ihr in stumpfes Erdulden. Dann wurde blinder Hass daraus, und gelegentlich regte sich in mir jener gewisse dunkle Trieb, der uns zwingt, in wilder Erregung eine Spinne zu zertreten, die tödlich verletzt zu unseren Füßen kriecht. Und mit solchem Hass in meinem Herzen verlebte ich die Saison 1882 bis zum Schluss. Das nächste Jahr trafen wir uns abermals in Simla. Sie mit ihrem monotonen Gesicht und den schüchternen Versöhnungsversuchen, ich, jede Fieber meines Körpers erfüllt mit Widerwillen. Ich konnte nicht vermeiden, zuweilen allein mit ihr zusammenzutreffen, und bei solchen Gelegenheiten waren ihre Worte genau die gleichen. Immer derselbe unvernünftige Jammer, es läge lediglich ein Missverständnis vor. Stets die Hoffnung, wir würden dereinst noch die besten Freunde werden. Wäre ich nicht mit Absicht blind gewesen, ich hätte bemerken müssen, dass nur noch diese Hoffnung allein sie am Leben erhielt. Sie wurde von Tag zu Tag durchsichtiger und abgezierter. Man wird mir zugestehen müssen, dass ihr Verhalten auch so manchen anderen zur Verzweiflung getrieben hätte. Es war, da ihre Liebe nicht erwidert wurde, kindisch und unweiblich. Dann wieder, in dunklen, fieberhaft durchwachten Nächten, machte ich mir Vorwürfe, nicht gütiger zu ihr gewesen zu sein. Aber wie hätte ich das können? Liebe heucheln, ohne sie zu empfinden? Das wäre unser beider unwürdig gewesen. Im letzten Jahr trafen wir uns noch einmal. Wieder dasselbe Bild, die gleichen flehentlichen Bitten, dieselben rücksichtslosen Antworten von meinen Lippen. Ich wollte ihr endlich begreiflich machen, wie gänzlich verkehrt und hoffnungslos alle ihre Versuche wären, die früheren Beziehungen wiederherzustellen. Je mehr die Saison vorrückte, desto seltener sahen wir uns. Das heißt, ich vereitelte nach Möglichkeit die Zusammenkünfte, indem ich Beschäftigungen aller Art vorschützte. Wenn ich mir heute in meinem Krankenzimmer die Begebnisse von damals wieder in Ruhe vergegenwärtige, erscheint mir die Saison 1884 wie ein wüster Traum, in dem Licht und Schatten sich fantastisch miteinander vermengen, mein Werben um die kleine Kitty Männering, mein Hoffen, mein Zagen, meine Befürchtungen um sie, unsere gemeinsamen weiten Spazierritte, mein schüchternes Liebesgeständnis, ihre Antwort und zwischenhinein, als dunkler Schatten, das gelegentliche Vorübergleiten eines bleichen Gesichts in jener Rikscha, gezogen von schwarz und weiß livrierten Dienern, nach der ich einst in früheren Tagen so eifrig ausgespäht. Das Winken von Mrs. Wessington bei handschuhter Hand und, wenn sie mich allein traf, was selten mehr geschah, die ermüdende Monotonie ihrer Bitten. Ich liebte Kitty Männering, habe sie ehrlich und von Herzen geliebt, aber mit meiner Liebe zu ihr wuchs auch mein Hass gegen Agnes. Im August verlobte ich mich mit Kitty. Tags darauf begegnete ich den verwünschten Champagnis jenseits des Chaco und, von plötzlichem Mitleid ergriffen, blieb ich stehen, sagte Mrs. Wessington alles. Sie wusste es bereits. »Ich habe von deiner Verlobung gehört, lieber Jack.« Im selben Atem setzte sie hinzu, »es ist bestimmt nur ein Missverständnis, ein hässliches Missverständnis. Wir werden sicher noch die besten Freunde werden, wie wir es jemals waren.« Die Antwort, die ich gab, hätte auch einen Mann ins Herz getroffen. Das sterbende Weib vor mir traf es wie ein Peitschenhieb.
»Bitte, vergib mir, Jack. Ich wollte dich nicht erzürnen, aber es ist wahr, es ist wahr.«
Und Mrs. Wessington brach vollständig zusammen. Ich wandte mich ab, ließ sie ihres Weges ziehen. Einen Augenblick lang kam mir zu Bewusstsein, wie unsagbar niederträchtig ich mich benommen hatte, und ich blickte mich nach ihr um, bemerkte, dass sie ihre Rikscha hatte wenden lassen. In der Absicht, mich wieder einzuholen, nahm ich an. Die Szene lebt in allen Nebenumständen wie fotografiert in meinem Gedächtnis fort. Der regendunkle Himmel, die nassen, schwarzbraunen Kiefern, die schmutzige, durchweichte Straße und die düsteren, zerklüfteten Klippen bildeten einen trüben Hintergrund, gegen den sich die schwarz-weißen Livreen der Champagnis, die gelb lackierte Rikscha und Mrs. Wessingtons vornübergeneigter goldblonder Kopf scharf abhoben. Sie hielt ihr Taschentuch in der linken Hand und lehnte erschöpft in den Kissen der Kutsche. Ich lenkte mein Pferd in einen Seitenweg und raste buchstäblich davon, dem St. Joli-Staubecken zu. Einmal glaubte ich, den schwachen Ruf »Jack« zu hören, aber es mag Einbildung gewesen sein. Ich hielt nicht an, um es festzustellen. 10 Minuten später begegnete mir Kitty, ebenfalls zu Pferd, und in meiner Freude, mit ihr einen weiten Spazierritt machen zu dürfen, vergaß ich bald, was ich begeben hatte. Eine Woche darauf starb Mrs. Wessington, und damit war die schreckliche Bürde ihres irdischen Daseins von mir genommen. Offen gestanden, ich fühlte mich überglücklich, und ehe 3 Monate um waren, hatte ich alles, was sie betraf, so gut wie vergessen, nur hie und da, wenn mir gelegentlich einer ihrer alten Briefe unter die Hände kam, erinnerte ich mich an unsere früheren Beziehungen. Im Januar suchte ich unter meinen Habseligkeiten zusammen, was noch von unserer Korrespondenz übrig war, und verbrannte es. Anfangs April des Jahres 1885 besuchte ich Simla zum letzten Mal, das noch halb verödete Simla, und wir vertieften uns in Liebesgespräche und köstliche Wanderungen, Kitty und ich. Und wir beschlossen, gegen Ende Juni zu heiraten. Ich liebte sie so heiß, dass ich nicht zu viel sage, ich hielt mich für den glücklichsten Mann in ganz Indien. 14 wonnevolle Tage waren nur so dahingeflogen, ehe ich mir sagte, ich müsste auch die äußere Form wahren. Ich eröffnete Kitty, sie müsse zum Zeichen ihrer Würde als Braut unbedingt einen Verlobungsring tragen und bat sie, mit mir zu Hamilton, dem Juwelier, zu gehen, um sich ihn anmessen zu lassen. Bis dahin hatten wir tatsächlich keinen Augenblick Zeit gehabt, an derlei triviale Dinge auch nur zu denken. Wir gingen zu Hamilton am 15. April 1885. Wenn auch mein Arzt es bestreitet, ich weiß genau, ich war damals vollkommen gesund, leiblich und geistig, und fühlte mich ruhig und harmonisch in jeder Hinsicht. Kitty trat mit mir in den Juwelierladen, und dort nahm ich ihr selbst, entgegen aller üblichen Gepflogenheit und Sitte, Maß zu dem Ring, wobei der Kommiss verschmitzt lächelte. Es war ein Ring mit einem Saphir und zwei Diamanten. Dann ritten wir den Abhang hinunter nach der Compamir-Brücke und Pelletis Restaurant. Noch während mein Walliser Pferd sich vorsichtig seinen Weg über die lockeren Schieferplatten ertastete, noch während Kitty lachend und plaudernd mir zur Seite ritt, noch während ganz Simla, das heißt die wenigen Gäste, die aus der Ebene bereits zur Kur angekommen waren, sich im Lesezimmer und auf der Veranda Pelletis versammelten, hörte ich, anscheinend aus weiter Ferne, jemand meinen Vornamen rufen. Die Stimme kam mir wohl bekannt vor, aber ich konnte mich nicht entsinnen, wann und wo ich sie früher schon einmal gehört hatte. Auf der kurzen Strecke zwischen Hamiltons Laden und dem ersten Pfeiler der Combermere-Brücke riet ich gewiss auf ein halbes Dutzend Personen, denen ich einen so albernen Witz zutrauen durfte, bis ich mir schließlich sagte, es müsse eine Gehörtäuschung gewesen sein. Da, unmittelbar Pelletti gegenüber, blieb mein Auge wie gebannt an einer gelb lackierten, billigen Bazar-Rikscha haften, die von vier Champanis in elsterfarbenen Livreen gezogen wurde, und sofort stammt die verflossene Saison und mit ihr Mrs. Wessington lebendig vor meinem Geist. Erregung und Widerwillen bemächtigten sich meiner. War es nicht genug, dass die Frau tot war und ich mit ihr fertig für immer? Mussten gerade jetzt, mitten in meinem Glück, ihre schwarz-weißen Diener vor mir auftauchen und mir den Tag vergällen? Bei wem die vier Coolies jetzt auch angestellt sein mochten, ich nahm mir vor, den Mann aufzusuchen und mir von ihm die Gunst zu erbitten, er möge ihnen eine andere Livree geben. Nötigenfalls wollte ich sie selbst in meinen Dienst nehmen und ihnen die Röcke vom Buckel wegkaufen. Ich kann gar nicht beschreiben, welche Flut von unleidlichen Erinnerungen mir ihr Anblick erweckte. »Kitty«, rief ich, »schau dort, die Champanis der unglücklichen Mrs. Wessington. Möchte gern wissen, bei wem sie jetzt in Dienst stehen.« Kitty hatte Mrs. Wessington flüchtig gekannt und sie immer wegen ihres verhärmten Aussehens bemitleidet. »Was? Wo?« fragte sie. »Ich sehe nichts.« Dabei spornte sie ihr Pferd an, um einem beladenen Maulesel Platz zu machen, und ritt geradewegs auf die vorbeiziehende Rikscha los. Ich fand kaum Zeit, einen Warnungsruf auszustoßen, da waren auch schon Ross und Reiterin zu meinem namenlosen Entsetzen durch den Wagen und die ihn ziehenden Diener wie durch ein Luftgebilde hindurchgegangen. »Was ist denn los?« rief Kitty. »Warum hast du eigentlich so ängstlich aufgeschrien?« »Wenn ich auch verlobt bin, so braucht es doch nicht gleich jeder Mensch zu merken. Es war doch wahrhaftig genug Platz zwischen dem Maultier und der Veranda, um durchzukommen. Oder glaubst du vielleicht, ich kann nicht reiten?« Und sofort setzte sich der kleine Eigensinn, das zierliche Köpfchen hoch erhoben in einem kurzen Handgalopp, der Musikkapelle zu, erwartend, wie sie mir später sagte, ich würde ihr ohne zu zögern folgen. Was war denn auch geschehen? Nichts, freilich. Gar nichts. Entweder ich war betrunken oder verrückt, oder in Simla gingen die Teufel um. Ich zog die Zügel an, drehte um. Auch die Rikscha machte kehrt und stand nunmehr unmittelbar zwischen mir und dem Brückengeländer. »Jack, Jack, mein Liebling!« Nein, diesmal konnte es kein Irrtum sein. Die Worte dröhnten durch mein Gehirn, als schrie sie mir jemand ins Ohr.
»Jack!« »Es ist ein Missverständnis, ein hässliches Missverständnis. Ich weiß es gewiss. Bitte, Jack, vergib mir. Lass uns wieder die alten Freunde sein.«
Das Rikscha-Verdeck fiel zurück. Und drin im Wagen? So wahr ich bei Tag heute den Tod ersehne und erflehe, den ich in der Nacht so fürchte. Drin im Wagen saß Mrs. Keith Washington, das Taschentuch in der Hand, den goldblonden Kopf auf die Brust gesenkt. Wie lange ich regungslos hingestarrt haben mag, ich weiß es nicht. Die Frage eines Reitknechtes, der die Zügel meines Waliser Pferdes ergriffen haben mochte, ob ich krank sei, erweckte mich aus meiner Betäubung. Vom Entsetzlichen zum Banalen ist nur ein Schritt. Ich taumelte aus dem Sattel, stürzte zu Pelletty hinein und trank ein Glas Kirschschnaps. Ein paar Leute saßen um die Kaffeehaustische herum und erzählten sich Tagesklatsch. Ihr Geschwätz beruhigte mich damals mehr, als die Tröstungen der Religion vermocht hätten. Ich mischte mich in die Unterhaltung, plauderte, lachte, riss Witze mit einem Gesicht, das bleich und entstellt gewesen sein muss, wie das einer Leiche. Einigen von ihnen fiel mein seltsames Benehmen offenbar auf, denn sie versuchten, mich von den übrigen Müßiggängern zu trennen. Sie nahmen wahrscheinlich an, ich hätte zu viel über den Durst getrunken. Aber ich weigerte mich. Ich klammerte mich an eine leere Unterhaltung so, wie ein Kind sich aus Furcht vor dem Dunkel der Nacht in die Gesellschaft von Erwachsenen flüchtet. Ich hatte etwa 10 Minuten. Mir erschien es wie eine Ewigkeit, ins Blaue hineingeschwätzt. Da hörte ich draußen Kittys helle Stimme nach mir fragen. Gleich darauf trat sie ins Zimmer und gedachte mich vermutlich wegen meines Ausbleibens zur Rede zu stellen. Irgendetwas in meinem Gesicht machte sie stutzen. »Jack«, rief sie, »wo steckst du denn? Ist etwas geschehen? Bist du krank?« So direkt zu einer Lüge gezwungen, sagte ich, die Sonne hätte mich betäubt. Es war fast 5 Uhr nachmittags und den ganzen Tag über war trübes Wetter gewesen. Sofort sah ich meine Dummheit ein, verstrickte mich aber immer tiefer in alberne Ausreden, bis mir schließlich nichts anderes übrig blieb, als mit Kitty fortzugehen. Voll Zorn über mich selbst und begleitet von dem spöttischen Lächeln der Kaffeehausgesellschaft. Draußen entschuldigte ich mich bei Kitty irgendwie. Ich glaube, ich habe mich auf einen Ohnmachtsanfall ausgeredet, ließ sie allein ihren Spazierritt fortsetzen und verfügte mich schleunigst in mein Hotel. Dort, in meinem Zimmer, setzte ich mich nieder, um vernünftig über den Fall nachzudenken. »Hier bin ich«, sagte ich mir vor. »Ich, Theobald Jack Pensey, ein wohlerzogener bengalischer Zivilbeamter im Jahre des Heils 1885. Und wie mir scheinen will, bei klarem Verstand, vollkommen gesund, aber in einem Anfall von Entsetzen vertrieben von der Seite der Heißgeliebten durch das Phantom einer Frau, die vor 8 Monaten gestorben ist und begraben wurde.« Das waren die Tatsachen, die sich nicht wegleugnen ließen. Als ich mit Kitty den Laden Hamiltons verließ, lag mir nichts ferner, als an Mrs. Washington zu denken, und nichts kann weniger fantastisch sein als die Wegstrecke vor dem Restaurant Pelletty. Außerdem war heller Tag gewesen und die Straße voller Menschen. Ich empfand es wie Hohn gegenüber jedem Gesetz der Glaubhaftigkeit und der Natur selbst, dass gerade da ein Gesicht aus dem Grabe vor mir erscheinen musste. Und dann, Kittys Araberstute war mitten durch die Rikscha hindurchgegangen. Also auch die Hoffnung, es hätte möglicherweise eine andere, der Mrs. Washington wunderbar ähnliche Frau drin gesessen und dieselbe Kutsche mit dem elsterlivrierten Dienern gemietet haben, war dadurch zunichte gemacht. Und ebenso unerklärlich wie die Erscheinung blieb mir auch die Stimme, die ich gehört hatte. Die tolle Idee überfiel mich, Kitty alles anzuvertrauen und sie zu bitten, mich auf der Stelle zu heiraten, damit ich in ihren Armen das Phantom in der Rikscha vergessen könne. Ich versuchte mir einzureden, Beweis genug für die Unwirklichkeit des Begebnisses sei allein schon der Umstand, dass ich außer Mrs. Washington auch die ganze Rikscha gesehen hätte denn seit wann spuken nicht nur Menschen, sondern auch leblose Gegenstände? Nein, die Sache war und blieb absurd. Am nächsten Morgen schrieb ich einen ellenlangen Reuebrief an Kitty und flehte sie an, mein sonderbares Benehmen vom verflossenen Nachmittag zu vergessen. Die Göttin meines Herzens war jedoch noch ziemlich unwirsch, als wir uns später trafen, bis es mir gelang, sie mit einer Beredsamkeit, auf die ich mich die ganze Nacht hindurch präpariert hatte, zu überzeugen, ich sei das Opfer eines Anfalles heftigen Herzklopfens gewesen, die Folge von Magenbeschwerden. Diese einleuchtende Entschuldigung verfehlte ihre Wirkung nicht. Kitty ritt mit mir aus. Aber der Schatten der ersten Lüge stand zwischen uns. Nichts liebte sie so sehr wie einen Galopp um den Jacko herum. Nervenerregt noch von der Nacht her suchte ich es ihr auszureden, schlug den Observatoriumshügel vor, nur der Jacko sollte es nicht sein. Aber Kitty schmollte, schien gekränkt und schließlich, um nicht abermals einen Misston aufkommen zu lassen, gab ich nach und wir schlugen den Weg nach Chota Simla ein. Nach alter Gewohnheit ritten wir die erste Strecke im Schritt, dann setzten wir uns, ungefähr eine Meile vor dem Kloster, in Galopp, da die Straße zum Senjoli-Staubecken glatt und eben ist. Die armen Pferde jagten nur so dahin. Mir schlug das Herz schneller und schneller, je mehr wir uns der Steigung des Weges näherten. Schon vor Beginn des Rittes hatte ich beständig an Mrs. Wessington denken müssen. Jetzt erinnerte mich jeder Zoll der Jekko-Straße an sie, an die alten Zeiten, an unsere Spaziergänge, an unsere Gespräche. Die Meilensteine am Wegrand waren voll davon. Die Pinien mir zu Häupten schrien mir es zu. Die regengeschwollenen Rinnsale gurgelten und glucksten von der schmählichen Geschichte. Der Wind sang mir meine Missetat ins Gesicht. Der Höhepunkt des Grauens aber erwartete mich an der Straßenbiegung, die im Volksmund die Meile unserer lieben Frau heißt. Da! Wieder die vier Jampanis in schwarz und weißer Livree. Wieder die gelb gestrichene Rikscha und das goldblonde Haupt der Frau darin. Alles genau so, aufs Haar genau, wie es einst dagestanden vor 8 Monaten und 14 Tagen. Diesmal muss es Kitty sehen, sagte ich mir schreckerfüllt. Sind wir doch so aufeinander abgestimmt und seelenverwandt. Aber ihre ersten Worte schon belehrten mich eines Besseren. »Keine Seele, weit und breit«, rief sie. »Komm, Jack, rennen wir um die Wette bis zum Stauwerk.« Und fort wie ein Pfeil schoss ihr sehniger kleiner Araber, mein Waliser, hinterdrein. Ein Galopp von einer halben Minute hatte eine Strecke von 50 Metern zwischen uns und die Rikscha gelegt. Bei den Klippen holte ich Kitty ein, parierte mein Pferd und fuhr zusammen. Mitten auf der Straße stand die Rikscha. Und abermals ging der Araber durch sie hindurch, mein Waliser hinterdrein.
»Jack, mein Liebling, Jack, bitte vergib mir«,
klang es mir nach in klagendem Ton. Und nach einer Weile,
»Es ist ein Missverständnis, wirklich, nur ein hässliches Missverständnis.«
Ich spornte meinen Gaul wie ein Besessener. Als ich mich umwandte und beim Staubecken angelangt, zurückblickte, sah ich, dass die Rikscha immer noch dort stand. Die schwarz-weißen Livreen warteten davor, unbeweglich, geduldig. Im grauen Bergesschatten, und der Wind trug mir das höhnische Echo der Worte zu, die ich so oft gehört hatte. Kitty neckte mich gehörig wegen meiner Schweigsamkeit während des Weiterreitens, zumal ich vorher lebhaft mit ihr geplaudert hatte. Wäre es um mein Leben gegangen, ich hätte kein Wort herausgebracht. Von Senjoli bis zur Kirche schwieg ich wie ein Toter. Abends sollte ich bei Mennerings speisen. Es blieb mir nur knappe Zeit, nach Hause zu reiten, um mich umzukleiden. Unterwegs, auf der Straße nach Elysium Hill, wurde ich Zeuge eines Gesprächs, das zwei Männer miteinander in der Dämmerung führten.
»Sonderbar«, sagte der eine, »wie von der Erde weggeblasen ist auch die letzte Spur von Ihnen.
Du weißt ja, meine Frau war geradezu verliebt in die blonde Dame und hat mich beschworen, ich solle die alte gelbe Rikscha ihr zum Andenken kaufen und nachforschen, wo die vier Kulis geblieben seien, um sie mit Geld und guten Worten wieder zur Stelle zu schaffen. Eine verrückte Idee, was? Aber was tut man nicht alles um des häuslichen Friedens willen? Jetzt denkt ihr mal, was der Wagenverleiher, den ich endlich ausfindig machte, mir berichtet hat. Alle vier Diener, es waren Brüder gewesen, die armen Teufel, sind an der Cholera gestorben, unterwegs nach Hatwar. Und die Rikscha hat der Mann zertrümmert. Unglück brächten die Rikschas toter Mensahibs, hat er gesagt. Verrückt, was? Als ob die kleine arme Mrs. Wessington fähig gewesen wäre, irgendjemandes Glück zu zerstören, außer ihr eigenes. Ein krampfhaftes Lachen befiel mich bei diesen Worten. Ein Lachen, das mich selbst erbeben machte. Es gab also wirklich und wahrhaftig Gespenster von Rikschas und Dienerschaften im Jenseits. Wie viel Lohn wohl Mrs. Wessington ihren Leuten drüben zahlen mochte? Und wie viele Stunden hätten sie täglich zu tun? Und wohin sind sie jetzt gefahren? Wie als sichtbare Antwort auf meine Frage tauchte das infernalische Ding in diesem Augenblick in der Dämmerung vor mir auf. Ja, die Toten reiten schnell und kennen Wegabkürzungen, von denen gewöhnliche Kulis keine Ahnung haben. Und wieder musste ich laut auflachen, biss die Zähne zusammen, um es zu ersticken. Ich fürchtete, wahnsinnig zu werden. Bis zu einem gewissen Grade musste ich wohl auch wahnsinnig gewesen sein, denn ich erinnere mich, dass ich an die Rikscha heranritt und Mrs. Wessington einen guten Abend wünschte. Die Antwort, die sie mir gab, war mir geläufig. Ich hörte sie bis zu Ende an und erwiderte, alles das hätte ich schon so oft aus ihrem Munde vernommen, und ich würde mich glücklich schätzen, einmal etwas anderes zu hören. Ein boshafter Teufel muß damals Macht über mich gehabt und mich geritten haben, denn ich entsinne mich dunkel, ich schwätzte dem gespenstischen Ding da vor mir vielleicht 5 Minuten lang von allerlei Tagesklatsch. »Ein gänzlich übergeschnappter armer Teufel! Oder ist er betrunken? Max, geh, bring ihn nach Haus!« hörte ich sagen. Das war bestimmt nicht Mrs. Wessingtons Stimme. Die zwei Männer hatten mich offenbar in die leere Luft hineinreden hören und waren umgekehrt, um nach mir zu sehen. Sie benahmen sich sehr freundlich und rücksichtsvoll, aber aus ihren Worten ging deutlich hervor, dass sie mich für schwer bezecht hielten. Ich dankte ihnen verwirrt, galoppierte nach meinem Hotel, zog mich um und kam 10 Minuten zu spät zum Männerings. Ich entschuldigte mich mit der Dunkelheit auf den Straßen, wurde von Kitty wegen meiner eines Verlobten und Verliebten höchst unwürdigen Unpünktlichkeit ein wenig ausgescholten und setzte mich zu Tisch. Eine lebhafte Unterhaltung war bereits im Gange. Unter dem Deckmantel der infolgedessen von uns abgelenkten Aufmerksamkeit plauderte ich zärtlich mit Kitty. Da wurde ich plötzlich gewahr, dass ein am unteren Ende des Tisches sitzender Herr, er war von gedrungener Gestalt und trug einen roten Backenbart mit allerlei Ausschmückungen, die Schilderung eines Erlebnisses zum Besten gab, das er an diesem Abend mit einem Wahnsinnigen auf der Straße gehabt hatte. Einige Sätze gaben mir die Gewissheit, dass er von meinem Falle sprach, der sich vor einer halben Stunde abgespielt hatte. Mitten in seiner Erzählung ließ er in der Runde der Gesellschaft seine Blicke schweifen, gewissermaßen Beifall erwartend, wie das Leute, die Fesseln zu plaudern verstehen, zu tun gewohnt sind. Dabei begegneten sich unsere Augen, und mitten im Satz brach er ab. Ein verlegenes Schweigen trat ein, dann murmelte der rotbärtige Herr etwas wie, der Schluss sei ihm entfallen, und opferte damit seinen Ruf als glänzender Anekdotenerzähler, den er sich im Lauf von 6 Saisons erworben. Ich segnete ihn aus tiefstem Herzen und machte mich über die Fischmayonnaise her. Das Dinner war zu Ende, und nur schwer konnte ich mich von Kitty trennen, innerlich fest überzeugt, dass mich draußen vor der Tür mein Schicksal erwartete. Der rotbärtige Herr, der mir als Dr. Hesserly aus Simla vorgestellt worden war, erbot sich, mich ein Stück Weges zu begleiten, zumal wir dieselbe Strecke zurückzulegen hätten. Ich nahm sein freundliches Anerbieten dankbar an. Meine Ahnung hatte mich nicht getäuscht. Mitten auf dem Korso wartete es auf mich, das Rikscha-Phantom. Teuflisch und höhnisch, wie ein Tiefseefisch mit glühendem Laternenauge. Der rotbärtige Herr aber ging sofort auf sein Ziel los, in einer Weise, die mich erkennen ließ, dass er schon an der Tafel darüber nachgedacht haben musste. »Hören Sie, Pense, was zum Kuckuck war eigentlich heute mit Ihnen los auf der Elysiumsstraße?« Die Frage kam so plötzlich und unerwartet, dass sie mir die Antwort entriss, ehe ich noch Zeit zur Überlegung fand. »Das da«, sagte ich und deutete auf die Erscheinung. »Das da«, sagte Dr. Hiserly gelassen, »kann entweder DT, Delirium tremens, sein oder mit den Augen zusammenhängen. Dass Sie kein Trinker sind, habe ich schon bei Tisch gesehen. DT kann es also nicht sein. Dort, wohin Sie deuten, ist überhaupt nichts zu sehen. Dennoch sind Sie in Schweiß gebadet und zittern wie ein erschrecktes Pony. Ich schließe daraus, dass es an den Augen liegt. Und was das anbelangt, kenne ich mich aus. Kommen Sie doch mit zu mir. Ich wohne in der unteren Blessington-Gasse.« Zu meiner größten Freude war die Rikscha, statt auf uns zu warten, etwa 20 Meter vorausgefahren, und diese Distanz blieb immer die gleiche, ob wir nun im Schritt ritten, trabten oder galoppierten. Im Laufe dieses langen nächtlichen Rittes habe ich Dr. Hesserly so ziemlich alles erzählt, was ich erlebt hatte. »Eigentlich haben Sie mir bei Tisch eine meiner besten Geschichten verpatzt, aber ich verzeihe Ihnen«, sagte er, »denn Sie haben viel durchgemacht. Bleiben Sie bei mir und tun Sie, was ich Ihnen raten werde. Wenn Sie dann wieder gesund sind, lassen Sie sich seine Lehre sein und meiden Sie in Hinkunft Weiber und andere unverdauliche Speisen bis zum Tod.« Die Rikscha hielt sich beständig vor uns, und meinem rotbärtigen Freund schien es jedes Mal einen Riesenspaß zu bereiten, wenn ich ihm genau die Stelle bezeichnete, wo sie sich befand. »Die Augen sind's, Pense. Ich habe mir's gleich gedacht. Die Augen, das Gehirn und der Magen. Vor allem der Magen. Sie haben das Gehirn zu viel, den Magen zu wenig belastet und außerdem die Augen überanstrengt. Ist erst einmal der Magen wieder in Ordnung, dann folgt das Übrige von selbst und das ganze dumme Zeug hat ein Ende. Ich werde die Kur selbst in die Hand nehmen. Sie sind ein viel zu interessantes Phänomen, als dass ich sie einem anderen überließe.« Mittlerweile waren unsere Pferde in den tiefen Schatten eingetreten, in dem der abfallende Teil des Blessington-Weges liegt. Die Rikscha machte plötzlich Halt unter einer von Schwarzkiefern gekrönten, überhängenden Schieferklippe. Unwillkürlich riss ich mein Pferd zurück und erklärte Hesserly, weshalb. Er stieß einen Fluch aus. »Wenn Sie vielleicht glauben, ich hätte Lust, eine kalte Nacht hier in den Bergen zu verbringen, bloß einer Augen-, Magen- und Gehirnreizung zuliebe, dann, um Gottes Willen, was ist das?« Ein dumpfes Dröhnen, eine Staubwolke dicht vor uns, ein Krachen von brechenden Ästen und kaum 10 Meter von der Klippe entfernt stürzten Kiefern, Unterholz, Steine und Erde herab, im Nu fast die ganze Straße versperrend. Wie trunkene Riesen schwankten die entwurzelten Bäume einen Augenblick in der tiefen Dunkelheit hin und her, dann fielen sie mit Donnergetöse zu Boden. Unsere beiden Pferde standen wie gebannt, schaumbedeckt vor Schrecken. Als endlich wieder Stille eintrat, murmelte Dr. Hesserly, »Mann, wenn wir weitergeritten wären, liegen wir jetzt 10 Fuß tief im Grabe. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde. Aber kommen Sie nach Hause, Pense. Und danken Sie Gott, ich muss einen Cognac trinken.« Wir ritten ein Stück zurück, wählten den Weg über die Kirchbrücke und kamen kurz nach Mitternacht in Dr. Hesserlys Wohnung an. Er nahm mich sofort in Behandlung, und eine Woche lang ließ er mich nicht aus den Augen. Wie oft im Laufe dieser Woche habe ich meinem Schicksal gedankt, dass es so gnädig gewesen ist, mich dem besten und gütigsten Arzt Simlas in die Arme zu führen. Von Tag zu Tag wurde mir leichter und wohler zumute. Von Tag zu Tag bekehrte ich mich mehr zu Dr. Hesserlys Theorie, dass alles nur Sinnestäuschung, entstanden durch Augen-, Magen- und Gehirnreizung gewesen sei. Kitty, schrieb ich hätte mir bei einem Sturz vom Pferd den Fuß verstaucht, dass ich aber hergestellt sein würde, noch ehe sie Zeit hätte, meine Abwesenheit schmerzlich zu empfinden. Häserlis Kur war höchst einfach. Sie bestand aus Leberpillen, kalten Bädern und körperlicher Anstrengung in der Abenddämmerung oder frühmorgens. Denn, wie er bemerkte, ein Mann mit verrenktem Fuß läuft tagsüber nicht 10 Meilen weit, ohne zu riskieren, seiner Braut zu begegnen, die große Augen machen würde, wenn sie ihn so flott laufen sähe. Am Schluss der Woche, nach langen, sorgfältigen Untersuchungen meiner Pupillen und meines Pulses und strengen Verhaltensmaßnahmen hinsichtlich meiner weiteren Lebensführung, soweit es Diät und körperliche Bewegung betraf, entließ er mich ebenso kurz angebunden, wie er mich aufgenommen hatte. Hier der Segensspruch, den er mir zum Abschied gab. »Mensch, ich erkläre Sie für gesund, was so viel heißen will wie, ich habe die meisten Ihrer Leibesbeschwerden beseitigt. Packen Sie jetzt Ihre 7 Zwetschgen und enteilen Sie zu Ihrer heißgeliebten Kitty.« Ich wollte ihm meinen Dank für seine Güte aussprechen. Er schnitt mir das Wort ab. »Glauben Sie doch nicht, ich hätte es aus Liebe zu Ihnen getan. Im Gegenteil, ich neige sogar zu der Ansicht, dass Sie sich damals wie ein Hinterwäldler in der gewissen Angelegenheit benommen haben. Aber sei dem, wie es wolle, ein seltsames Phänomen sind Sie, ein ebenso seltsames Phänomen, wie Sie es als Hinterwäldler waren. Nein, bitte kein Geld. Gehen Sie jetzt und sehen Sie zu, ob Sie das Augenmagengehirngespenst wiederfinden können. Ich zahle Ihnen 5.000 Pfund, wenn es Ihnen gelingt.« Eine halbe Stunde später saß ich mit Kitty in dem Besuchszimmer der Mannerings, trunken vor Glück und berauscht von dem Gefühl der Gewissheit, dass es mich hinfort nie wieder durch seine Erscheinung stören würde. Im frohen Bewusstsein der wiedergefundenen Selbstsicherheit schlug ich Kitty vor, auf der Stelle einen Galopp, und zwar rund um den Jekur, zu unternehmen. Noch nie im Leben hatte ich mich so wohl gefühlt, so geladen mit Lebenskraft und Frohsinn wie damals nachmittags am 30. April. Kitty war entzückt über mein gutes Aussehen und beglückwünschte mich in ihrer reizenden, offenherzigen Art. Wir verließen Mannerings Haus zusammen, lachend und miteinander plaudernd, und schlugen wie gewöhnlich den Weg nach Chota Simla ein. Ich konnte es gar nicht erwarten, das Senjowli-Staubecken zu erreichen, um dort das Gefühl meiner wiedergewonnenen inneren Sicherheit noch zu verstärken. Die Pferde griffen aus, was sie konnten, aber in meiner Ungeduld schien es mir noch viel zu langsam. Kitty konnte sich gar nicht genug darüber wundern. »Jack, du bist ja wie ein Kind«, rief sie, »was ist denn mit dir?« Wir befanden uns bereits unterhalb des Klosters, und aus reinem Übermut ließ ich meinen Waliser kurbettieren, ihn mit der Schleife meines Reitstockes kitzelnd. »Was mit mir los ist, Liebste?« antwortete ich. »Nichts. Das ist es ja eben, dass ich so fröhlich bin. Wenn du eine Woche nichts getan hättest, als ruhig dazuliegen, wärst du auch so ausgelassen wie ich. Von Singen und Jauchzen den Busen geschwellt, zu fühlen wir leben, nur wir allein. O Herr der Natur, Herr der sichtbaren Welt, Herr unserer 5 Sinne zu sein.« Ich hatte das Zitat kaum zu Ende gesprochen. Wir waren um die Ecke beim Kloster gebogen und wenige Meter vor uns öffnete sich der Ausblick auf Senjoli. Da standen mitten auf der ebenen Straße die schwarz und weißen Livreen, die gelb gestrichene Rikscha und drin Mrs. Keith Wessington. Ich riss mein Pferd zurück, starrte hin und rieb mir die Augen und muß wohl irgendetwas gestammelt haben. Das nächste, worauf ich mich erinnern konnte, war, dass ich mit dem Gesicht nach unten auf der Erde lag und dass Kitty weinend neben mir kniete. »Ist es fort, Kind?« keuchte ich. Kitty weinte nur noch heftiger. »Was? Was soll denn fort sein, Jack?« schluchzte sie. »Was bedeutet denn das alles? Wovon sprichst du? Es muss da irgendein Missverständnis vorliegen, ein hässliches Missverständnis, Jack!« Ihre letzten Worte ließen mich emporschnellen. Ich war wie rasend. Der Wahnsinn griff nach mir. »Ja«, schrie ich, »ja, es besteht ein Missverständnis, ein hässliches Missverständnis. Da, schau, es,
dir an!«
Ich entsinne mich dunkel. Ich zog Kitty am Handgelenk über die Straße an die Stelle, wo S stand. Ich beschwor sie, S anzureden und zu sagen, dass wir verlobt seien und weder Tod noch Hölle unseren Bund zerreißen können. Und Kitty allein weiß, was ich sonst noch alles daherredete. Wieder und immer wieder beschwor ich das Schreckgespenst in der Rikscha leidenschaftlich doch Einsicht zu haben und mich von der Qual zu befreien, die mich noch töten würde. Vermutlich habe ich in meiner besinnungslosen Aufregung dabei Kitty alle meine früheren Beziehungen zu Mrs. Wessington enthüllt, denn ich sah sie mit bleichem Gesicht und blitzenden Augen mir zuhören. »Ich danke Ihnen, Mr. Pansay«, sagte sie, als ich zu Ende war. »Das genügt mir. Reitknecht, Gora Lau!« Gleichmütig, wie Orientalen meistens sind, kamen die Reitknechte langsam mit den wieder eingefangenen Pferden angeritten. Kitty sprang in den Sattel, ich fasste ihre Zügel, beschwor sie, mich anzuhören, mir zu verzeihen. Ihre Antwort war ein Hieb mit der Reitpeitsche, der mir eine blaue Strieme über das Gesicht zog, vom Mund bis zum Auge. Und ein Wort des Lebewohls, das ich noch jetzt mich scheue niederzuschreiben. Da schwand mir jeder Zweifel. Kitty wusste alles, auch das Letzte. Ich taumelte zu der Rikscha hin, mein Gesicht blutete. Ich verachtete mich selbst. Da kam Hesserly, der Kitty und mir in einer Entfernung gefolgt sein musste, angaloppiert. »Doktor«, sagte ich und wies auf mein Gesicht, »hier, die Unterschrift Miss Mannerings. Sie hat unsere Verlobung gelöst, aber ihre 5000 Pfund gedenke ich demnächst einzukassieren.« Das Gesicht, das Hesserly zu meinen Worten schnitt, reizte mich trotz meinem grenzenlosen Jammer zum Lachen. »Ich setze meinen Ruf als Arzt zum Pfand«, begann er. »Seien Sie kein Narr«, murmelte ich. »Ich habe mein Lebensglück verloren. Sie täten besser, mich heimzubringen.« Noch während ich sprach, verschwand die Rikscha. Ich fühlte, dass mich das Bewusstsein verließ. Der Gipfel über dem Schekko schien sich zu heben, begann zu schweben wie eine Wolke und senkte sich im Fallen auf mich hernieder. 7 Tage später, es war der 7. Mai, erwachte ich in Hesserlys Zimmer, schwach wie ein kleines Kind. Hesserly, an seinem Schreibtisch hinter einem Stoß Papieren sitzend, beobachtete mich scharf. Die ersten Worte, die er an mich richtete, klangen nicht besonders ermutigend, aber ich war zu erschöpft, als dass sie einen tiefen Eindruck auf mich hätten machen können. »Miss Kitty hat Ihnen Ihre Briefe zurückgeschickt«, begann er. »Eine hübsche Menge habt Ihr junges Volk da zusammengeschrieben. Und hier ist ein Päckchen, das sieht so aus, als läge ein Ring darin. Auch eine gewisse Art Liebesbillett von Papa Mannering ist angekommen, das zu lesen und sofort zu verbrennen ich mir die Freiheit genommen habe. Der alte Herr scheint Ihnen nicht mehr sehr gewogen zu sein.« »Und Kitty?«, fragte ich, halb betäubt. »Ist fast noch mehr aufgebracht als Ihr Vater, nach dem zu schließen, was sie schreibt. Ich entnehme daraus, dass Ihnen eine Menge von seltsamen Erinnerungen entschlüpft sein muss, just bevor ich sie traf. Sie sagt, Ihrer Ansicht nach solle sich ein Mann, der einer Frau gegenüber gehandelt hat, wie Sie gegenüber Mrs. Wessington, schon aus Rücksicht auf seine Blutsverwandten selbst niederknallen. Sie ist halt eine kleine, hitzköpfige Amazone, Ihr Schatz. Behauptet auch steif und fest, Sie hätten einen Anfall von Delirium Tremens gehabt, damals, als Sie sich auf der Jacko-Straße überschlugen. Beteuert, sie wolle lieber sterben, als jemals wieder ein Wort mit ihnen sprechen. Ich stöhnte auf und wälzte mich in meinem Bett auf die andere Seite. »Sie müssen jetzt ihrerseits eine Entscheidung treffen«, fuhr Hesserly fort. »Lieber Freund, die Verlobung muss offiziell gelöst werden. Und die Mannerings wollen ja auch gerne ein Auge zudrücken. Soll also Delirium Tremens oder Epilepsie als Vorwand sein?« »Es tut mir leid, aber ich kann Sie vor keine mildere Wahl stellen, höchstens vielleicht erbliche Belastung. Sprechen Sie das Wort aus, und ich werde den Leuten die Mitteilung in gewählter Form zukommen lassen. Ganz Simla weiß doch von der Szene auf der Meile unserer lieben Frau. Raffen Sie sich auf, ich lasse Ihnen 5 Minuten Überlegung.« Ich glaube, ich habe in jenen 5 Minuten die fürchterlichsten Tiefen der Hölle durchwandert, die ein Mensch, solange er auf Erden weilt, betreten kann. Zugleich sah ich mich selbst in den dunklen Labyrinthen des Zweifels, des Jammers und der äußersten Hoffnungslosigkeit umhertaumeln. Ich hatte bis zum letzten Augenblick, so wenig wie Heatherly, eine Ahnung, welche der 3 schrecklichen Alternativen ich ergreifen würde. Dann hörte ich plötzlich eine Stimme, die meine eigene gewesen sein muss, antworten. »Sie sind schauderhaft einseitig, was die Moralität hier anbelangt, Heatherly. Schreiben Sie den Mannerings, ich wähle Epilepsie, wenn es Ihnen in den Kram passt. Ich stelle es Ihnen anheim. Sie mögen darüber verfügen, wie auch über meine Liebe. Lassen Sie mich jetzt noch ein bisschen schlafen, Doktor.« Dann vereinigten sich meine beiden Ichs, und nur eines blieb zurück. Das eine, halb wahnsinnige, vom Teufel gehetzte, das ich im Bette herumwälzte und Schritt um Schritt zurückwanderte in die Begebnisse des verflossenen Monates. »Ich bin in Simla«, sagte ich mir unablässig vor. »Ich, Jack Pensay, bin in Simla, und Geister gibt es hier nicht. Es ist unvernünftig von der Frau, mir das Gegenteil zu beweisen. Warum lässt sie mich nicht in Ruhe? Ich habe ihr doch nie etwas zuleide getan. Gerade so gut wie sie hätte auch ich sterben können. Nur wiedergekommen wäre ich nie, um sie zu morden. Sie aber kommt zurück. Warum lässt sie mich nicht ruhig und glücklich sein?« Es war später Nachmittag, als ich erwachte. Früher Morgen war es gewesen, bevor ich in Schlaf verfiel. In den Schlaf, der das Opfer auf dem Streckbrett befällt, wenn der Schmerz so furchtbar geworden ist, dass es ihn nicht mehr empfindet. Am nächsten Tag war ich außerstande, das Bett zu verlassen. Heatherly erzählte mir, eine Antwort der Mannerings sei eingetroffen, dank seiner freundlichen Bemühungen, dass die Nachricht von meiner Erkrankung bereits in ganz Simla die Runde gemacht habe und man mich allgemein bedauere. »Das ist eigentlich mehr, als Sie verdienen«, fügte er scherzhaft hinzu, »obwohl Sie durch eine scharfe Mühle gegangen sind, das weiß Gott. Macht nichts. Kurieren werde ich Sie doch, Sie verdrehtes Phänomen.« Ich bat ihn allen Ernstes, sich und mir das zu ersparen. »Sie haben mir sowieso schon viel zu viel Güte angedeihen lassen, altes Haus«, sagte ich. »Ich möchte Sie wahrhaftig nicht noch weiter bemühen.« Ich wusste in meinem Herzen nur zu gut, dass er mir die Bürde, die auf mir lag, nimmermehr würde erleichtern können. Mit dieser Erkenntnis überkam mich gleichzeitig eine hoffnungslose, aber umso leidenschaftlichere Empörung gegen all das Widersinnige, das mir zugestoßen war. Wie viele Männer gab es, nicht besser als ich, und doch blieb ihnen, hienieden wenigstens, die Strafe erspart. Warum musste gerade ich von einem so grausigen Schicksal heimgesucht werden? Diese Gemütsstimmung machte später einer anderen Platz. Es wollte mir nämlich so scheinen, als seien die Rikschas und ich die einzigen wirklichen Wesen in einer Welt der Schemen. Kitty hingegen ein Gespenst und die Mannerings, Heatherly und die zahllosen Männer und Frauen meiner Bekanntschaft desgleichen. Wie große graue Berge, aber dabei leere Schatten empfand ich sie, nur dazu da, peinigend auf mir zu lasten. 7 lange, qualvolle Tage taumelte ich so im Geiste hin und her, vorwärts und rückwärts, jedoch mein Körper genas mehr und mehr von Stunde zu Stunde, bis mir eines Morgens der Spiegel in meinem Schlafzimmer sagte, dass ich wieder fähig sei, zum alltäglichen Leben zurückzukehren und ein Mensch zu sein wie die anderen. Sonderbar genug, in meinem Gesicht war keine Spur zu sehen, die verraten hätte, welche Kämpfe ich durchgemacht. Es war bleich, aber, wie sonst, ohne irgendwelchen besonderen Ausdruck. Ich hatte mir vorgestellt, ich müsste gänzlich verändert sein, gewissermaßen ein wandelndes Krankheitsbild. Nichts von alledem. Am 15. Mai verließ ich Hesserlis Sanatorium. Der Junggeselleninstinkt trieb mich in den Club. Bald merkte ich, dass jedermann dort meine Leidensgeschichte kannte. Der Variante nach, die Hesserli zu verbreiten für gut befunden hatte, merkte es an der plumpen Art, mir auffallend höflich entgegenzukommen. Trotzdem wusste ich nur zu genau, ich würde den Rest meines Lebens wohl zwischen, aber niemals mit meinen Gefährten verbringen. Aus tiefster Seele beneidete ich die Kulis auf der Gasse um ihr fröhliches Lachen. Ich frühstückte im Club und wanderte gegen 4 Uhr planlos die Straße entlang, in der heimlichen Hoffnung, Kitty zu begegnen. In der Nähe der Musikkapelle traf ich die schwarz- und weißen Livreen und hörte Mrs. Wessingtons mir so wohlbekannten Zuruf dicht neben mir. Ich hatte es kommen gefühlt, vom ersten Augenblick an, seit ich ausgegangen war. Ich wunderte mich nur, dass das Phantom so lange gezögert hatte, mir zu erscheinen. So zogen wir Seite an Seite dahin, über die Schota-Simla-Straße, die Rikscha und ich. Beim Bazar überholten uns Kitty und ein Herr zu Pferd und ritten an uns vorüber. Sie hatte nicht einmal so viel Rücksicht für mich, ihr Tempo zu beschleunigen, obwohl sie es in Hinblick auf das Regenwetter leicht hätte erklärlich machen können. Sie wollte mir damit zeigen, dass ich ihr so gleichgültig war wie ein Hund am Wege. So zogen wir, jedes ein Pärchen, um den Jacko herum, sie mit ihrem Kavalier, ich mit meiner gespenstischen Geliebten. Die Straße war überflutet, die Pinien troffen wie Dachrinnen, dass das Wasser nur so auf die Felsen niederklatschte, und die Luft war erfüllt von feinem Sprühregen. 2 oder 3 Mal ertappte ich mich dabei, wie ich laut mit mir selbst sprach und mir vorsagte, ich bin Jack Pensay und auf Urlaub in Simla, jawohl in Simla, dem mir gut bekannten Simla. Ich darf das nicht vergessen, unter keinen Umständen vergessen. Und dann zwang ich mich, mich irgendeines blöden Geschwätzes im Club zu entsinnen, was dieses oder jenes Pferd gekostet hätte, oder an ein belangloses Ereignis in der anglo-indischen Welt, die mir bekannt war wie meine Tasche, zu denken. Dann wieder rechnete ich im Kopf das einmal eins durch, um mich zu vergewissern, dass ich noch Herr meiner 5 Sinne war. Und das beruhigte mich, hatte wahrscheinlich zur Folge, dass ich Mrs. Wessingtons Stimme nicht ununterbrochen hörte. Noch einmal erklomm ich, müde, den Klosterhügel und erreichte die ebene Straße. Kitty und ihr Begleiter setzten sich soeben in Galopp, und so war ich allein mit Mrs. Wessington. »Agnes«, sagte ich, »möchtest du nicht das Wagenverdeck zurückschlagen lassen und mir sagen, was das alles zu bedeuten hat?« Und sofort klappte die Plane geräuschlos zurück, und ich stand Auge in Auge mit meiner toten und begrabenen Geliebten. Sie trug dasselbe Kleid wie damals, als ich sie zum letzten Mal gesehen. Dasselbe kleine Taschentuch in der rechten, dieselbe Visitenkartentasche in der linken Hand. Man denke, eine Frau, vor 8 Monaten gestorben, hat eine Visitenkartentasche bei sich. Ich musste das einmal eins wieder hersagen, meine beiden Arme auf die steinerne Brustwehr der Brücke gestützt, um mir zu versichern, dass diese wenigstens wirklich war. »Agnes«, sagte ich, »um Gottes Barmherzigkeit willen, erklär mir, was hat das alles zu bedeuten?« Mrs. Wessington beugte sich vor, mit der eigentümlich schnellen Kopfbewegung, die mir von früher her so vertraut war, und begann zu sprechen. »Wenn meine Geschichte nicht an und für sich schon alles Maß des Wahrscheinlichen überschritten hätte«, ich würde jetzt versuchen, sie plausibel zu machen, aber da ich nur zu gut weiß, dass niemand mir glauben wird, auch Kitty nicht, vor der mich zu rechtfertigen mein Wunsch war, als ich sie niederschrieb, unterlasse ich es lieber und fahre fort. Mrs. Wessington sprach und sprach. Und ich ging neben ihr her, wie neben der Rikscha einer lebenden Frau, in eine Unterhaltung vertieft, von der Senjoli-Straße angefangen bis zur Biegung des Kommandeurhauses. Die zweite, wohl die quälendste Form meiner Krankheit, hatte die Oberhand über mich gewonnen. Gleich dem Prinzen in Tennysons Gedicht vermeinte ich, mich in einer Welt von Schemen zu bewegen. Ein Gartenfest hatte im Hause des Kommandeurs stattgefunden und ich geriet in das Gedränge der in Scharen heimkehrenden Gäste. Ich empfand ihre Nähe wie die von Schatten. Ich hatte den Eindruck, als wichen sie zur Seite, um mir und der Rikscha Platz zu machen. Was Mrs. Wessington und ich miteinander sprachen im Laufe dieses unheimlichen Beisammenseins, ich kann nicht, ich wage es nicht zu sagen. Heatherly würde es als ein Mischmasch von Augenmagen, Gehirnreizung erklärt haben. Es war eine grausige, aber doch für mich irgendwie wunderbar liebe und teure Erfahrung. War es denn wirklich möglich, dass ich, ein lebender Mensch, mich ein zweites Mal um eine Frau bewarb? Um eine Frau, die ich durch Lieblosigkeit und Grausamkeit selbst getötet hatte? Auf dem Heimwege begegnete ich Kitty. Sie war für mich ein Schatten unter Schatten geworden. Wollte ich alles der Reihe nach niederschreiben, was ich in den nächsten Tagen noch erlebte, meine Geschichte käme nie zu Ende. Morgen für Morgen, Abend für Abend wanderte ich neben der gespenstischen Rikscha durch Simla. Wo ich ging und stand, da waren auch die vier schwarz und weißen Livreen, begleiteten mich nach meinem Hotel, warteten auf mich, bis ich ausging. Vor dem Theater standen sie, mitten unter den anderen lautschreienden Champanis, vor der Clubveranda nach langen Whistabenden, harrten meiner nach dem Ball, der zu Ehren des Geburtstages der Königin stattgefunden, und vor den Türen der Häuser am helllichten Tage, in denen ich Besuche machte. Abgesehen davon, dass die Rikscha keinen Schatten warf, erschien sie mir so wirklich wie jede andere aus Eisen und Holz. Und mehr als einmal musste ich mich zurückhalten, um nicht einen Warnungsruf auszustoßen, wenn ein Bekannter, wie es mir schien, im Begriff stand, in sie hineinzureiten. Und mehr als einmal wanderte ich die Hauptstraße hinunter in tiefstem Gespräch mit Mrs. Wessington zum maßlosen Erstaunen der Passanten. Ich hatte es noch nicht eine Woche lang so getrieben, als ich bemerkte, dass die Ansicht, ich sei epileptisch, der Theorie von vererbtem Irrsein Platz gemacht hatte. Trotzdem änderte ich meine Lebensweise nicht im geringsten, machte Besuche, ritt spazieren, dinierte auswärts und bewegte mich so frei, wie es mir gut dünkte. Innerlich aber sehnte ich mich so leidenschaftlich, wie wohl nie zuvor, nach der Wirklichkeit des Lebens. Aber gleichzeitig fühlte ich mich auch tief unglücklich, wenn ich, für meine Begriffe, zu lang von meiner gespenstischen Gefährtin getrennt gewesen war. Es ist mir unmöglich, den beständigen Wechsel meiner Gemütsstimmung zu beschreiben, die mich befallen hatte, vom Mai bis zum Tage dieser Niederschrift. Die Gegenwart der Rikscha erfüllte mich bald mit Schrecken, blinder Angst und Furcht, bald mit Freude, bald mit äußerster Verzweiflung. Simla zu verlassen wagte ich nicht, und doch wusste ich, dass ein längeres Verbleiben mir den Tod bringen würde. Meine einzige Sehnsucht war, meine Bußezeit möchte zu einem ruhevollen Ende führen. Mich dürstete nach dem Anblick Kittys, und gleichzeitig erheiterte mich ihr krampfhaftes Kokettieren mit meinem Nachfolger, besser gesagt, mit meinen Nachfolgern. Sie stand außerhalb meines Lebens, so wie ich außerhalb des ihrigen. Tagsüber wanderte ich, fast zufrieden mit meinem Schicksal, an Mrs. Wessingtons Seite dahin. Aber des Nachts flehte ich zu Gott, er möchte mich der Welt, wie ich sie früher gekannt, wiedergeben, und über all diesen wechselnden Stimmungen lag das dumpfe, betäubende Verwundern, dass Sichtbares und Unsichtbares sich so seltsam zusammenfügte, nur zu dem Zweck, eine arme Seele ins Grab zu hetzen. 17. August. Hesserly ist unermüdlich in seinen Sorgen um mich. Gestern hat er mir geraten, ich solle um einen Urlaub ansuchen. Ein Urlaub, um der Gesellschaft eines Gespenstes zu entgehen. Ein Gesuch, das Gouvernement möge mir gnädigst gestatten, nach England reisen zu dürfen, um die Anwesenheit von 5 Gespenstern und einer aus Luft bestehenden Rikscha abzuschütteln. Ich beantwortete seine Zumutung mit einem fast hysterischen Gelächter und erklärte ihm, da wolle ich doch lieber das Ende in Simla abwarten. Und ich weiß, das Ende ist nicht mehr fern. Ich erwarte es mit einer Furcht, die tiefer ist, als dass ich sie mit Worten schildern könnte. Nacht für Nacht martere ich mich mit Vermutungen ab, auf welche Art ich wohl sterben werde. Werde ich in meinem Bett sterben? Anständig, wie es einem englischen Gentleman geziemt? Oder während eines Spazierganges auf der Hauptstraße? Wird meine Seele mir entrissen werden, um für immer und ewig an das grauenhafte Phantom gefesselt zu sein? Werde ich in die alte Heimat im Jenseits zurückkehren? Oder werde ich Agnes drüben wieder hassen und dennoch für immer an sie gebunden sein? Oder sollen wir beide bis zum Ende aller Zeiten über dem Schauplatz unseres Lebens schweben? Je näher der Tag meines Todes heranrückt, desto wilder packt mich das Grauen, dass das lebendige Fleisch vor einem dem Grabe entstiegenen Schatten empfindet. Es ist traurig über alle Maßen, zu den Toten gehen zu müssen, wenn kaum noch die Hälfte des Lebens gelebt ist. Tausendmal trauriger noch, so wie ich, mitten unter den Menschen unausdenkbare Schrecken kommen sehen zu müssen. Ihr, die ihr jetzt lest, was ich niedergeschrieben habe, bedauert mich wenigstens meiner, wie ihr es nennen werdet, Geistesverwirrung wegen. Glauben werdet ihr ja doch nie, was ich erlebt habe. Aber dennoch, so sicher, wie jemals ein Mensch durch das Eingreifen dunkler Mächte in den Tod getrieben wurde, so sicher bin ich ein solcher Mensch. Um der Gerechtigkeit willen, gedenket in Mitleid auch ihrer. Denn wenn jemals ein Mann eine Frau gemordet hat, so habe ich Mrs. Keith Wessington gemordet. Ich gehe jetzt meinem letzten Strafgericht entgegen. Es schwebt über mir.